Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Es schlägt wellenweit über den Sport hinaus. Der Deutsche Fußballbund kickt Adidas aus dem Geschäft. Und auch wenn die Wirtschaft ganz ohne nationale Kränkungen auskommt, es stellt sich doch die Frage, wie schlecht ist das denn fürs Geschäft? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber an einen Ort, an dem man es mit echten Problemen zu tun hat. Die EU hat sich darauf verständigt, importiertes russisches Getreide mit Zöllen zu belegen. Entschieden wurde das auf dem EU-Gipfel. Klaus Remme beobachtet den. Aber Klaus, man wundert sich schon ein bisschen vielleicht das zum Start. Warum gibt es denn überhaupt noch Importe aus Russland?
Ja, in der Tat. Das hat damit zu tun, dass die Themen Zölle und Sanktionen in ihren Auswirkungen mitunter eng zusammenhängen. Und die EU hatte sich früh, eigentlich zu Beginn des Kriegsausbruchs im Februar 2022, entschieden, keine Sanktionen zu verhängen gegen den Agrarsektor. Grund ist, dass man sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, dass man durch diese Sanktionen weltweit Preise in die Höhe treibt, insbesondere im globalen Süden, wo diese Lieferungen absolut kritisch sind. Deswegen ist dieser Sektor bisher von Sanktionen verschont geblieben.
Der Vorwurf aus der Ukraine, dass es sich bei einem Teil dieser Importe um gestohlenes Getreide aus der Ukraine handelt, der ist belegt und sicher?
Ja, das ist auch nur ein Grund, warum diese Zölle jetzt verhängt werden sollen. In der Tat soll vermieden werden, dass gestohlenes Ukraine über den Umweg Russland in die EU gelangt. Das ist erwiesen aus Sicht des Westens, dass Russland seit der Offensive, seit der Invasion systematisch Getreidesilos plündert und sie auf den Markt bringt.
Bei den Zöllen, die jetzt erhoben werden sollen, geht es aber nicht nur um Getreide. Um welche Produkte geht es außerdem? Und wie realistisch ist dann die Erwartung, dass man mit den Maßnahmen tatsächlich eine für den Kreml relevante Finanzquelle trockenlegt?
Ja, damit ist der zweite Grund genannt, warum man es machen will. Insbesondere die baltischen Staaten hatten schon vor dem Gipfel in einem offenen Brief an die Kommission gefordert, aus diesem Grunde unter anderem Zölle zu verhängen. Sie argumentieren, mit diesen Profiten wird der Krieg finanziert. Deswegen müsse versucht werden, diese Quelle trocken zu legen. Es geht um Getreide und um Ölsaaten, also Raps oder Sonnenblumenkerne. Und es ist nicht gerade das Ausmaß der aktuellen Importe, das der Europäischen Union Sorge macht, sondern die Kapazität, die weit ausgebaut wurde. Die aktuellen Zahlen, wenn wir mal vergleichen, es sind an Mengen jetzt nicht Unmengen, aber sie sind stark steigend. Im Jahr 2022 waren es 325 Millionen Tonnen, im Jahr 2023 schon über 400 Millionen Tonnen. Und die Kapazitäten geben ein Vielfaches mehr her. Und deswegen ist der dritte Grund, warum diese Zölle verhängt werden sollen, dass Marktpreise stabilisiert werden sollen in der EU, natürlich auch, um Landwirte zu schützen.
Anderer Aspekt beim Thema Finanzen. Die EU hat rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren. Dieses Geld bleibt unangetastet, aber die Erträge, die Zinsen aus diesen Geldern, die sollen der Ukraine zugutekommen. Wie viel würde das der Ukraine bringen?
Es würde, wenn alles gut geht, ziemlich schnell der Ukraine jährliche zusätzliche Einnahmen in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro bringen. Das hängt ein bisschen von der Ertragslage ab, aber man schätzt zwischen 2,5 und 3 Milliarden. Das ist der Vorschlag, den die Kommission gemacht hat. Lange wurde gestritten und es wird nach wie vor darüber geredet und diskutiert, wie die Rechtslage ist, ob man möglicherweise sogar an das Vermögen selbst gehen kann. Da ist die EU anders als die Amerikaner weit vorsichtiger. Bundeskanzler Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs konzentrieren sich auf die Erträge, die anfallen. Da ist die Argumentation, dass diese Erträge nur angefallen sind, weil dieses Vermögen gesperrt wurde, immobilisiert wurde. Und so Olaf Scholz heute, diese Erträge stehen so wörtlich niemandem zu. Deswegen könne Europa sie der Ukraine zur Verfügung stellen. Und interessant ist ja, dass man sich in einem Punkt bewegt hat, nämlich was die Verwendung der Gelder angeht. Da wurde zunächst darüber nachgedacht, sie zum Wiederaufbau des Landes sozusagen zu reservieren. Aber die dramatische Lage an der Front zeigt, dass umgedacht werden musste. Jetzt sollen 90% dieser Erträge verwendet werden für Waffen und Munition. Jetzt ist die Frage, wie schnell geht das? Es war Unterstützung beim Gipfel zu spüren für diese Idee. Ursula von der Leyen sagte, wenn es schnell geht, dann kann es schon am 1. Juli zur ersten Auszahlung kommen.
Und das ist ja auch Beschlusslage des Gipfels, es soll weitere militärische Hilfen für die Ukraine geben. Welche? Ja, und zum Thema Finanzen, Sie hatten eben gesagt, diese Erträge aus den eingefrorenen Geldern, die Zinserträge sollen verwendet werden, aber das wird ja nicht alles sein.
Nein, das ist nicht alles. Man beruft sich hier auf einen Beschluss, der schon einige Tage zurückliegt. Die Außenminister haben sich am Montag in Brüssel getroffen. Da geht es um die sogenannte Europäische Friedensfazilität. Das ist auch der Topf, in den die Erträge reinlaufen würden. Aus diesem Topf finanziert die EU seit Kriegsausbruch Waffen- und Munitionslieferungen, weil sie es aus dem EU-Haushalt aufgrund der europäischen Verträge nicht darf. Dieser Topf, der wird in Tranchen ausgezahlt und ist jetzt noch einmal nominal um 5 Milliarden aufgestockt worden. Doch es gibt eine Besonderheit und die ist wichtig, nämlich, dass diese 5 Milliarden kein frisches Geld sind. Zum ersten Mal dürfen bilaterale Lieferungen angerechnet werden. Gerade Deutschland mit seinen großen bilateralen Hilfslieferungen wird so sehr viel weniger zusätzliches Geld in diesen Topf einzahlen. Also da kommen nicht die Summen zusammen, die man vielleicht auf den ersten Blick vermuten könnte.
Aus Brüssel war das Klaus Remme, vielen Dank. Das sogenannte Wachstumschancengesetz mit seinen Steuererleichterungen für Unternehmen, die in Klimaschutz investieren. Das Gesetz hat nach langem Hin und Her auch im Bundesrat eine Mehrheit bekommen. Das ging aber nur, indem das Gesetz selbst schrumpfte, aber an anderer Stelle Großzügigkeit herrschte, bei den Landwirten nämlich. Jörg Münchenberg dazu.
Am Ende hat sich die Koalition gegen den Widerstand von Bauernverbänden und der Opposition durchsetzen können. Denn der Bundesrat hat am Morgen dem sogenannten Wachstumschancengesetz mit großer Mehrheit zugestimmt. Das allerdings fällt mit 3,2 Milliarden Euro Entlastung deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Dennoch sei es ein gutes Gesetz, betonte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
Es stimmt nicht, dass es keinen Impuls für die Wirtschaft gibt. Unser Land hat vor allem kleine und mittlere Unternehmen. 90% unserer Betriebe haben weniger als 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die Wirtschaft braucht dringend diese Impulse, zum Beispiel die Impulse der degressiven AFA, die einfach bedeutet, dass Investitionen schneller abgeschrieben werden können und damit Steuerentlastung entstehen für die Wirtschaft.
Im Kern geht es um eine bessere Forschungsförderung, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, nicht zuletzt für die Bauwirtschaft, sowie den Abbau von bürokratischen Vorgaben. Bis zuletzt war offen, ob die CDU-geführten Bundesländer zustimmen würden. Denn im Gegenzug pochte die Union darauf, die Streichung der Agrardieselsubvention zurückzunehmen. Doch das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, mahnte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Manu Dreyer, SPD.
Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage Deutschland zu schaden, indem wir parteipolitisch an dieser Ecke agieren.
Allerdings ist die Bundesregierung den Landwirten auch entgegengekommen. In einer Protokollerklärung ist von 10 Punkten die Rede, die nun schnell umgesetzt werden sollen. Dazu gehören nicht zuletzt Erleichterungen bei den Düngeregeln, die steuerliche Tarifglättung, bei der Gewinne über mehrere Jahre verteilt werden können, sowie weniger Dokumentationspflichten für Tierhalter. Doch der bayerische Staatsminister Florian Herrmann, CSU, zeigte sich nicht überzeugt.
Wir reden von 500 Millionen Belastung für die Landwirtschaft und eine Entlastung maximal von 10% mit vielen vagen Ankündigungen, Prüfungen, Zusicherungen von Dingen, die es sowieso schon gibt. Also von letztlich einer Mogelpackung.
Auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte eigentlich mehr Entlastungen für die Landwirte gefordert, konnte sich aber bei dem Ministerpräsidenten nach den Zusagen der Bundesregierung nicht durchsetzen.
Das hat den unionsgeführten Ländern überwiegend die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz heute Morgen ermöglicht. Die steuerliche Belastung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bleibt auch nach diesen Vorschlägen der Bundesregierung immer noch zu hoch.
Dennoch hat der Bundesrat die Streichung der Agrardieselsubvention über das nicht zustimmungspflichtige sogenannte Haushaltsfinanzierungsgesetz ebenfalls heute beschlossen. Die Wirtschaft zeigte sich unterdessen über die Einigung in der Länderkammer bei den Steuerentlastungen insgesamt erleichtert. Letztlich sei das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, hieß es etwa bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Auch Finanzminister Christian Lindner, FDP, kündigte weitere Maßnahmen an.
Mit hohem Tempo und mit großer Ambition müssen jetzt weitere Schritte folgen, damit unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird.
Bundeskanzler Olaf Scholz sprach wiederum von einem wichtigen Zeichen. Gut, so Scholz auf X, dass das Gesetz jetzt kommt.
Jörg Münchenberg war das. Bundesrat noch einmal dort, genauer im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, hing auch der erste Teil der Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers. Der Teil, der künftig dafür sorgen soll, dass es mehr Transparenz darüber gibt, wie es um die Qualität in den einzelnen Kliniken steht. Nadine Lindner berichtet.
Es ist ein erster Schritt hin zur Veränderung in der Krankenhauslandschaft. Denn der Bundesrat hat das Krankenhaustransparenzgesetz angenommen. Das wichtigste Ziel: Patientinnen und Patienten sollen sich bald in einem staatlichen Atlas, dem sogenannten Transparenzverzeichnis, über die Qualität der Kliniken informieren können. Konkret geht es um Fallzahlen, Behandlungserfahrung, den Personalschlüssel, kurzum um Stärken und Schwächen von Kliniken. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach warb in der Bundesratsdebatte für sein Gesetz und verwies auf Informationsmangel bei Behandlungen, zum Beispiel in der Krebstherapie. Da
müssen davon ausgehen, dass ungefähr ein Drittel der Krebspatientinnen und Krebspatienten in Deutschland nicht in Kliniken behandelt werden, wo sie optimale Behandlungsergebnisse zu erwarten hätten. Und das ist nicht, weil wir zu wenig Kapazität hätten in den Kliniken, die spezialisiert sind, sondern diese Patienten und Patienten kommen dort nicht an.
Es geht um rund 1700 Klinikstandorte bundesweit. Welche von ihnen bietet die beste Behandlung für eine spezifische Erkrankung? Diese Frage soll bald leichter zu beantworten sein. Lauterbach setzt auch auf mehr Spezialisierung. Vor allem kleinere Krankenhäuser sollen sich auf die Operationen beschränken, die sie wirklich können. Das Gesetz beschäftigt die Länderkammer schon zum zweiten Mal. Im November wurde es zunächst in den Vermittlungsausschuss verwiesen und nun ohne größere Änderungen gebilligt. Auch wenn es am Ende keine Mehrheit für einen Einspruch gab, wurde in der Debatte der Unmut der Länder deutlich. Sie beklagen unter anderem zu hohen bürokratischen Aufwand für die Kliniken. Der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucha.
Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz haben Sie sich verzettelt, einem Gesetz, das bis heute in der gesamten Fachwelt bei jedem einzigen Klinikum außer den Universitätsklinika auf Ablehnung stößt.
Am Ende waren es vielleicht auch finanzielle Gründe, die die Länderkammer von einem Nein abgehalten haben. Denn das Gesetz sieht auch vor, die Zahlungsfähigkeit der Kliniken zu stärken. An das Transparenzgesetz sind Bundeshilfen von 6 Milliarden Euro für das laufende Jahr geknüpft. So sollen Lohnsteigerungen schneller von den Krankenkassen rückvergütet werden, auch wenn die Länder hier mehr und schneller Zahlungen fordern, wie die CSU-Gesundheitsministerin von Bayern, Alexandra Gerlach.
Die Liquiditätsverbesserungen haben faktisch keine Mehreinnahmen für die Krankenhäuser zur Folge, sondern ziehen eigentlich nur die Einnahmen zeitlich vor.
Das Krankenhaustransparenzgesetz ist Teil eines ganzen Pakets zu einer umfassenden Reform der Kliniklandschaft. Noch im Frühjahr soll das sogenannte Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz folgen. Es soll im Kern eine Abkehr von den Fallpauschalen hin zu Vorhaltepauschalen bringen und damit, so die Hoffnung, weniger ökonomischen Druck. Die Debatte rund um die Zukunft der Krankenhäuser, gerade im ländlichen Raum, ist trotz der heutigen Entscheidung noch lange nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil.
Nadine Lindner war das. Und wieder spielt der Bundesrat eine Rolle, der heute einen Beschluss fasste zu neuen Dieselkraftstoffen. Die heißen ein bisschen wie die Kinder von Elon Musk, ähnlich erratisch. Sie können zu 100% aus organischen Stoffen stammen, aus Frittenfett zum Beispiel. Es geht um sogenannte paraffinische Dieselkraftstoffe, die auch dem Klima helfen sollen. Und was macht das mit den Dieselmotoren, den älteren Semestern vor allem? Tom Funke dazu.
Der Bundesrat hat die Einführung neuer Dieselkraftstoffe gebilligt. Die Namen Benzin, XTL oder HVO 100 sollen Autofahrerinnen und Autofahrer im Optimalfall noch im Frühjahr an den Zapfsäulen der Tankstellen finden können. Katharina Luca vom ADAC erklärt, wie diese neuen Dieselkraftstoffe hergestellt werden.
Unter anderem ist es so, dass HVO zum Beispiel durch die Veredelung von Pflanzenölen entsteht. Es gibt aber auch noch viele andere Arten von Diesel, zum Beispiel auch den sogenannten Kehrdiesel, der aus Altspeiseölen und Fettresten hergestellt wird. Und dann gibt es noch XTL, was wieder ein anderes Herstellungsverfahren ist. Ja, da wird aus dem Rohstoff ein Synthesegas am Ende erzeugt. Also da gibt es verschiedene Herstellungsarten.
In Tests des ADACs konnte eine Reduzierung klimaschädlicher Abgase nachgewiesen werden. Dennoch ist zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe nicht glücklich über die neuen Dieselsorten. HVO und andere alternative Kraftstoffe stellten keine skalierbare Lösung für den Klimaschutz im Verkehr dar. Man lebe in Zeiten einer globalen Ernährungskrise und kippe trotzdem staatlich gefördert Nahrungsmittel wie Rapsöle in die Autotanks. Auch das Umweltbundesamt sieht paraffinische Dieselkraftstoffe wie etwa HVO 100 durchaus kritisch. Ausgangsstoffe wie beispielsweise Frittenfett würden bereits heute sowohl stofflich als auch energetisch anderweitig genutzt. Setzte man sie im Verkehr ein, könnte es erforderlich sein, dass in den bisherigen Anwendungen wieder fossile Ausgangsstoffe genutzt würden. Und auch der ADAC übt Kritik, allerdings an den Autoherstellern. Die würden nur zögerlich Dieselmotoren für die neuen Kraftstoffe zertifizieren. Ohne eine solche Herstellerfreigabe, sagt Katharina Luca vom ADAC, tanke man auf eigenes Risiko.
Sonst ist einfach nicht gesichert, ja, dass der Motor das verträgt. Am Ende kann der Motor Schaden nehmen. Man sollte definitiv nur tanken, wenn das Auto freigegeben ist. Das erinnert uns ja vielleicht auch Jahre zurückliegend an das Thema E10. Auch da war nicht klar, was passiert mit dem Fahrzeug.
Die Autohersteller müssten hier zügig Klarheit schaffen und ihre Kundinnen und Kunden informieren. Bis es soweit ist, rät Luca.
Also der erste Blick in den Tankdeckel, der kann auf jeden Fall nicht schaden. Vielleicht steht ja auch sogar schon an was drin, eine XTL-Freigabe oder ähnliches. Dann kann man auch paraffinische Kraftstoffe tanken. Aber ansonsten, ja, entweder setzt man sich mit seinem Hersteller direkt in Verbindung oder es heißt dann erstmal abwarten.
In einer ersten Stellungnahme äußert sich der Verband der Automobilindustrie VDA nicht zu der Kritik des ADAC. Schriftlich zeigt sich die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller, aber optimistisch. Auch der Fahrzeugbestand müsse einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Hier seien erneuerbare Kraftstoffe der zentrale Hebel. Sparen allerdings kann man mit den neuen Kraftstoffen wohl eher nicht. Der Preis könnte bis zu 15 Cent höher liegen als für konventionellen Diesel.
Der Bericht von Tom Funke. Eigentümerversammlungen sind selten friedensnobelpreisverdächtige Veranstaltungen. Und ein dauernder Zankapfel ist die Frage, zahlen alle für gemeinsame Anschaffungen, Reparaturen, Investitionen oder nur diejenigen, die sie nutzen und denen sie zugutekommen? Im Fall von Parkplätzen und Dachfenstern hat sich der Bundesgerichtshof nun mit einem wegweisenden Urteil verdient gemacht. Gigi Deppe berichtet.
Ein Urteil, das sehr viele Wohnungseigentümer betreffen könnte. Jetzt ist für eine große Zahl von Streitfällen klargestellt, wer für welche Kosten aufkommen muss. Wenn es um das Gemeinschaftseigentum geht, muss nach einem entsprechenden Eigentümerbeschluss nur derjenige zahlen, der etwas von einer Maßnahme hat. Geklagt hatte ein Mann, der neben seiner Eigentumswohnung in der Garage der Anlage auch noch 4 Doppelparkplätze besaß. Die Hebeanlage in der Garage war kaputt und musste repariert werden. Ursprünglich war mal vorgesehen, dass alle Eigentümer der Wohnanlage für solche Kosten aufkommen müssen, selbst die, die keinen Parkplatz besitzen. Aber 2021 beschloss die Eigentümerversammlung mit einer Mehrheit, dass nur diejenigen, die einen Parkplatz haben, die Reparatur der Hebeanlage bezahlen müssen. Der Kläger war dagegen, denn für ihn hieß das, die Sache wird teurer. Weil er von der Mehrheit überstimmt worden war, zog er vor Gericht. Aber der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht hat entschieden, seit einer Gesetzesänderung ist so etwas möglich. Das entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn nur diejenigen mit den Kosten belastet werden, die auch einen Nutzen aus der Sache ziehen.
Gigi Deppe war das. Es gibt Paare, die gehören einfach zusammen. Bonnie und Clyde, Batman und Robin und in den Augen vieler Fußballfans eben auch Adidas und der DFB. Seit mehr als 70 Jahren rüstet der deutsche Sportartikelhersteller Adidas die deutsche Fußballnationalmannschaft aus. In 3 Jahren aber wird der US-Konzern Nike dieses Sponsoring übernehmen. Das hat der DFB gestern Abend bekannt gegeben. Heute wird er dafür mit Kritik überhäuft. Welche wirtschaftlichen Gründe dahinter stecken und für wen der Imageschaden besonders schwer wiegt, Gregor Lischka dazu.
Unbestätigten Medienberichten zufolge soll der DFB von Nike ab dem Jahr 2027 rund 100 Millionen Euro erhalten. Eine enorme Summe. Und eine enorme Diskrepanz zu dem aktuellen Sponsoringvertrag des DFBs mit Adidas, der sich Berichten zufolge auf gerade einmal die Hälfte, also rund 50 Millionen Euro pro Jahr belaufen soll. Ist das jetzt vom DFB wirtschaftlich vernünftig oder schon Verrat an der eigenen Tradition? Jürgen Möllner ist Analyst bei der Investmentgesellschaft RoboMarkets. Früher war er selber mal Fußballprofi, spielte 2 Jahre für den ersten FC Kaiserslautern in der ersten Liga. Bei aller Fußballromantik kommentiert kommentiert er die Abkehr des DFB von Adidas recht nüchtern.
Wenn Nike das Doppelte bietet, ist das wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoll. Insofern ist es vorbei.
Denn der DFB steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Bau der eigenen Fußballakademie, des DFB Campus, entpuppte sich als deutlich teurer als geplant. Außerdem drohen nachträgliche Steuerzahlungen und die sportliche Bilanz der Nationalmannschaften lässt zu wünschen übrig. Der DFB kann die üppigen Sponsoring-Summen von Nike mittelfristig also gut gebrauchen. Und auch langfristig könnte die Abkehr vom traditionellen Ausrüster Adidas mehr Sinn machen, als man zunächst glauben mag. Nike hat eine internationale Strahlkraft, hat in den Umsatzzahlen Adidas schon lange deutlich den Rang abgelaufen. Der Schritt könnte nach Ansicht von Marketing-Experten also auch dazu dienen, das eingestaubte Image des DFB international aufzupolieren. Und auch für Nike ergibt dieser Schritt durchaus Sinn.
Also es spielt mittlerweile die brasilianische Nationalmannschaft, die portugiesische und auch die englische Nationalmannschaft in Nike. Und Nike hat den doppelten Umsatz von Adidas, also sind auf jeden Fall viel größer. Und ja, jetzt schließen sie den nächsten Traditionsverein, die deutsche Nationalmannschaft, in ihr Portfolio.
Nike hat also Adidas überboten. In der Folge überbieten sich öffentlichkeitswirksam, aber auch Politiker mit der Kritik an der Entscheidung des DFB. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schreibt in den sozialen Medien, hier würde ein Stück Heimat durch den Kommerz vernichtet werden. Oppositionsführer Friedrich Merz hält die Entscheidung für unpatriotisch. Bundeswirtschaftsminister Habeck hätte sich vom Deutschen Fußballbund mehr, so Habeck, Standortpatriotismus gewünscht. Bei der nahenden Europameisterschaft im eigenen Land trägt der DFB jedenfalls noch Adidas-Trikots.
Auf jeden Fall läuft 3 Jahre noch der Vertrag und sie haben das eventuell neue Sommerferien gerade vor sich.
Es dürfte nur ein schwacher Trost für Adidas sein. Die geplante neue Zusammenarbeit des DFB mit Nike läuft jedenfalls bis 2034. Vielleicht findet das alte Paar Adidas-DFB bis dahin aber ja wieder zusammen.
Gregor Lischka war das. Adidas also rausgekickt vom DFB. Standortpatriotismus, um den Bundeswirtschaftsminister zu zitieren, spielt an der Börse meist nicht die große Rolle. Stefan Wolfi, kam die Schlappe für Adidas denn an der Börse an und auch der Zuschlag für Nike?
Nun, Adidas-Aktien haben am Morgen leicht verloren. Inzwischen haben sie sich wieder erholt von diesem Schock. Das Leben ist nicht nur Fußball, auch das sportlerische Leben nicht, heißt es hier auf dem Börsenpaket. Adidas-Aktien steigen um 0,6%, während Nike-Papiere an der Wall Street 7,6% aktuell verlieren. Das scheint ein bisschen schief zu sein, aber in Amerika schaut man da nicht so stark auf den Fußball. Erstens und zweitens hat Nike gestern Zahlen vorgelegt und einen sehr mauen Ausblick geliefert. Man rechnet also nicht mit stark wachsenden Geschäften. Das hat zu dieser ernüchternden Reaktion geführt.
Es gibt also tatsächlich Wichtigeres als den Fußball in Deutschland. Man glaubt es kaum. Der Aktientag als Ganzes, wie sah es da aus? Rekordjagd vor der Osterwoche, hat da der IFO-Index geholfen, der ja für den März ein deutlich verbessertes Geschäftsklima auswies?
Ja, es machten sich in der Wirtschaft und an der Börse tatsächlich vor sowas wie Frühlingsgefühle breit. Das Geschäftsklima hat sich deutlich aufgehellt. Im Laufe dieser Woche hat man auch den ZEW-Konjunkturindex auf einem Frühjahrshoch gesehen. Also die Stimmung allenthalben besser. Und das macht sich auch am Aktienmarkt bemerkbar. Der deutsche Aktienindex hat am frühen Nachmittag bei 18.226 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Liegt jetzt mit 18.213 Punkten nur unwesentlich darunter. Immerhin noch ein Plus von 34 Punkten oder 0,2%.
Was aber den Immobilienaktien nicht so gut getan haben dürfte, laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Häuser und Wohnungen im vergangenen Jahr so stark gefallen wie seit der Jahrtausendwende. Nicht mehr, im Schnitt um 8,4%. Hat sich das bei den Kursen ausgewirkt?
Das hat es nicht, denn die Wohnungsaktien sind auf einer ganz anderen Baustelle unterwegs. Das sind die Zinsen und man hofft, dass die Zinsen sinken und die Hinweise darauf erhärten sich ja immer mehr. Vonovia-Aktien deshalb 3% im Plus, LEG-Immobilienaktien 3,5%.
Andere Aktien, die wir erwähnen müssten?
Dauergesprächsthema bleibt natürlich Douglas mit dem verpatzten Börsengang gestern. Heute hat sich die Talfahrt fortgesetzt. Die Papiere verlieren weitere 5% auf jetzt 21,92 Euro. Gestartet waren sie mit 26 Euro gestern.
Gucken wir noch auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Am Anleihemarkt ist die Umlaufrendite um 3 Basispunkte auf 2,41% gesunken. Der Der Euro verliert ebenfalls an Wert, fällt auf 1,0823 und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Nur leichte Verluste beim Gold, 4,80 Dollar günstiger ist es jetzt bei 2.165,70 Dollar.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute dann mit Christiane Florin am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.